Herzlich willkommen zum Tech Talk. Heute ist der Carsten Kempe bei mir und Carsten, du bist ja MVP für Visual Studio ALM. ALM, was ist das eigentlich? Das wollen wir heute uns mal anhören, ein bisschen Carstens Definition und Aussagen dazu, was sich hinter dem Begriff ALM eigentlich verbirgt. Und deswegen die erste Frage an dich. Einfach mal, was ist ALM in einem Satz?
Ja, also ich kann sagen, was ALM nicht ist. Es ist nämlich nicht die Alm irgendwo in den Bergen, sondern ALM heißt Application Lifecycle Management. Das ist für mich eine professionelle Herangehensweise, wie man Softwareentwicklung oder Produktentwicklung beginnend mit einer Idee über die Umsetzung, über das Deployment bis zur Verwendung dieser Software, aber auch bis dahin, bis die Software wieder außer Betrieb genommen wird, professionell verwaltet und das Ganze möglichst effizient und effektiv zu gestalten. Nämlich der Weg von der Idee bis zur tatsächlichen Benutzung und darüber hinaus.
Okay. Klingt ja erstmal kompliziert, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie Software eigentlich entwickelt wird. Weil wir ja letzten Endes bei ALM über alle Phasen innerhalb einer klassischen Softwareentwicklung irgendwie allumfassend Bestandteile der Entwicklung oder dieses Prozesses irgendwie abbilden. Von daher
Genau.
würde ich sagen, schauen wir da
Ja.
mal ein bisschen detaillierter
Genau,
rein.
dann kann ich dir gleich die erste Frage stellen, Daniel. Wenn du eine Idee hättest, beziehungsweise eine Software oder ein Produkt entwickeln willst, mit was fängst du an? Jetzt habe ich es eigentlich schon fast vorweggenommen, mit
Genau,
was du
die Idee.
anfängst.
Am Anfang steht die Idee, ich habe irgendwie die Idee und will das nächste Million-Dollar-Business aufbauen mit meiner Software.
Perfekt. So, und jetzt mit dieser Idee, das alleine, eine Idee wird es wahrscheinlich sein, du hast wahrscheinlich ganz viele Ideen. Das heißt, du musst diese Ideen irgendwie unter einen Hut bringen, irgendwo managen, irgendwo verwalten. Und damit du weißt, mit was du anfängst bei deiner Produktentwicklung, musst du die Ideen auch irgendwie priorisieren. Du musst sie in einer gewissen Reihenfolge bringen, die es wirklich sinnvoll sind, dieses Produkt zu entwickeln. Und das Ganze empfiehlt sich natürlich, wenn du das möglichst visualisiert machst, damit du zu jeder Zeit weißt, wo stehe ich eigentlich in meinem Projekt oder in meiner Entwicklung, um vielleicht auch auf Unwägbarkeiten reagieren zu können.
Das klingt alles absolut logisch und ich finde das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt bei der ganzen ALM-Thematik, dass vieles davon absolut logisch klingt. Und man denkt sich, naja, ist doch klar, dass ich mir irgendwo mal aufschreibe, was eigentlich die Ideen sind, die ich umsetzen möchte. Und ist doch völlig klar, dass ich die auch in eine Reihenfolge bringen muss, bevor ich irgendwie anfange. Die Realität lehrt uns aber und hat mich auch in der Vergangenheit gelehrt, dass das zwar völlig logisch wirkt, dass es in der Realität aber oft so ist, dass es dann trotzdem anders läuft. Und ich glaube, da kann jeder mal selber ein bisschen zurückdenken, wie es ist, wenn man selber Software entwickelt hat. Man weiß genau, wo man rauskommen muss am Ende und zieht irgendwie das große Produkt schon fertig und dann fängt man an und dann reißt man 1000 Baustellen auf einmal auf und sagt, okay, das müsste ich noch implementieren und das müsste ich noch implementieren und dann arbeitet man hier links ein bisschen rum und rechts ein bisschen rum. Das heißt, von dem Vorsatz, alles schön strukturiert anzugehen und reihenweise oder scheibchenweise anzugehen, ist man in der Realität leider ziemlich schnell wieder entfernt, weil natürlich typischerweise man auch nicht ganz allein an dem Projekt arbeitet, sondern vielleicht auch im Team und dann gibt es hier einen Chef und hier gibt es einen Kunden und jeder spricht ein bisschen mit rein und jeder fängt an zu sagen, hier, das ist mir gerade besonders wichtig und dann sagt man, okay, investiert man hier ein bisschen rein, arbeitet hier dran und dann kommt der Nächste und sagt, ey, das ist mir gerade wichtig und macht man hier wieder
Genau,
ein
es
bisschen
ist
was.
dieses Vorgehen, wenn ich keinen wirklichen Prozess hinterlegt habe, der vielleicht so ein gutes Vorgehen mir vorgibt. Aber wenn ich das hätte, dann würde ich immer erstmal Ideen sammeln, Ideen priorisieren und dann die der Reihe nach abarbeiten und nicht so über dieses, ich werfe dir mal eine neue Anforderung über den Zaun oder über den Flurpunkt in der Kaffeekantine, hast du irgendwo, hier kannst du das mal einbauen. Das würde dann nicht mehr funktionieren, weil durch diese Einflüsse von außen, wenn die nicht organisiert werden, geht mir sehr viel Effizienz verloren, weil ich nicht mehr weiß, woran arbeite ich denn gerade. Und das versuche ich über so ein agiles ALM-Vorgehen irgendwie einzufangen und zu strukturieren.
Exakt. Und im Idealfall vermeiden wir dadurch ja quasi, dass wir dann zwar lange an einem Produkt arbeiten, aber am Ende gar nichts in der Hand haben. Weil das ist ja immer die große Gefahr, wenn man so viele Baustellen gleichzeitig aufreißt, dass man am Ende zwar viel Code geschrieben hat, aber kein einziges Feature am Ende funktioniert. Und
Genau.
dadurch, dass ich hier eine schöne Liste habe, wie auch immer die ausschaut, wir wollen das jetzt mal völlig unabhängig von irgendwelchen Tools sehen, einfach eine Liste, wo wir wissen, wir arbeiten strukturiert von oben nach unten oder von links nach rechts diese Liste ab. Dadurch ist eigentlich schon sichergestellt, dass meine die Funktionalität in meiner Anwendung konstant wächst.
Genau, also das ist ja auch eine der Grundprinzipien von agiler Softwareentwicklung, dass ich immer versuche, irgendwie erstmal mit einem kleinen, funktionierenden Baustein anfange und dem vielleicht meinem Kunden gebe und der auch schon irgendwas ausprobieren kann. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich hier schon voll in der Diskussion drin. Lass uns mal nochmal den Faden auffassen. Wenn wir jetzt unsere Ideen haben und unsere Anforderungen irgendwo niedergeschrieben haben, was wäre dann denn der nächste Schritt?
Also, wenn ich meine Ideen habe, dann muss ich natürlich irgendwann mal irgendwas daran machen, die umzusetzen.
Genau. Wir brauchen eine Entwicklung, eine Umsetzung. Und auch während der Umsetzung unserer Ideen haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, strukturiert vorzugehen, unsere Qualität hochzuhalten, verschiedene Aspekte zu beachten. Das sind so Sachen wie Codequalität sicherstellen. Wir haben sowas wie Code-Reviews durchführen, im Vier-Augen-Prinzip auf den Code zu gucken und mal nachzuschauen, ist das das Richtige, was wir implementiert haben? Ist es das, was sich der Kunde vorstellt? Ist der Code an sich vielleicht nicht so toll? Kann ich vielleicht jemanden, der ja noch nicht so lange Software entwickelt, irgendwie verbessern, also ihm durch Mentoring verbessern? Und natürlich auch über Bildmanagement mir als Entwickler schon frühzeitig Feedback holen, ob das, was ich gebaut habe, überhaupt funktioniert.
Ganz wichtiger Punkt. Das heißt quasi, hilft ja nichts, wenn wir jetzt alles strukturiert angehen, so wie wir es im ersten Schritt gesagt haben, dass wir hier schön strukturiert arbeiten wollen. Am Ende muss natürlich auch was rauskommen, was unseren Qualitätskriterien entspricht. Und das ist quasi genau der Aspekt,
auf den wir... Working-Software wollen wir haben.
Genau, so,
so schaut es aus. So, jetzt haben wir quasi unsere Ideen und wir haben sie umgesetzt. Was glaubst du, was dann kommen könnte?
Ein Entwickler wird es nicht gerne hören wollen, aber natürlich müssen wir die Software am Ende testen. Auch wenn wir liebe Code schreiben, müssen wir
irgendwie sicherstellen. Ja, wir müssen sie nicht nur am Ende testen, sondern wir müssen sie eigentlich fortlaufend testen.
Stimmt, guter Punkt.
Qualitätssicherung ist da das Stichwort. Also wie schaffen wir es, dass der Code, den wir tagtäglich generieren, dass der lauffähig ist, dass das Feature, das wir umsetzen wollen, feature-complete ist, dass es integrierbar ist. All diese Sachen gilt es irgendwie zu überprüfen und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Einmal über cleveres Bildmanagement, würde ich das nennen, wo ich verschiedene Bildsysteme oder verschiedene Bildtypen vielleicht auch verwende, die schon den ersten Vorab-Test machen, ob überhaupt die Software erstellbar ist. Und natürlich über Testmanagement, wo es über verschiedene Testverfahren möglich ist, schon frühzeitig Feedback wieder zu generieren, das mir in der Entwicklung oder während der Entwicklung schon hilft, die Codequalität zu erhöhen. Ja, Beispiel wäre, ich habe einen automatisierten Test, der mit meinem Bild läuft. Das kann vielleicht ein Unit-Test sein, der schon auf Funktionsebene irgendwas abtestet. Das kann ein strukturiertes Testverfahren sein, wo ich mir Testpläne erstelle und bestimmte Akzeptanzkriterien meinen Ideen oder Anforderungen abprüfe, ob die erfüllt sind. Es können aber auch UI-Tests sein, wo ich quasi automatisiert irgendwelche Klicks machen lasse, um zu testen, ob die Abfolge noch richtig funktioniert.
Worauf wir vielleicht nochmal eingehen sollten, ist, wir haben jetzt hier drei unterschiedliche Kategorien stehen. Wir haben die Ideen, wir haben die Umsetzung, Implementierung und wir haben die Qualitätssicherung. Und du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Eigentlich sollte ja Qualität fortlaufend gesichert sein. Ja. Ich denke, nur um das klarzustellen, wir haben hier zwar die drei unterschiedlichen Punkte, aber die drei unterschiedlichen Punkte, damit möchten wir nicht symbolisieren, dass es sich dabei um drei unterschiedliche Phasen handelt, im Sinne von zeitlich sequenziell ablaufend, irgendwie 3 Monate Ideenfindung, dann 3 Monate Implementierung und dann 3 Monate Test, sondern typischerweise ist es ja inzwischen so, also auch wenn es solche Modelle natürlich gerade in der Vergangenheit sehr stark gab, inzwischen ist es so, dass das eigentlich eher 3 Aspekte von Application Lifecycle sind, richtig, die aber ständig stattfinden.
Fortlaufend, also das eine geht nicht ohne das andere. Ich kann nicht entwickeln, ohne dass ich ständig meinen Code teste oder Tests durchführe, um sicherzustellen, dass das, was ich entwickelt habe, auch das ist, was der Kunde haben will. Denn wir wollen ja möglichst schnell entwickeln und möglichst schnell neue Features umsetzen. Und um das zu erreichen, brauche ich so ein integriertes Testverfahren, ein integriertes Bildsystem, um letztendlich fortlaufend auch Feedback zu generieren, das uns als Entwickler oder uns als Company weiterhilft, um das zu bauen, was du eigentlich als Ideen hast. Und nicht nur ungefähr das bauen, sondern genau das zu bauen.
Das ist der eine Aspekt, genau. Und der andere Aspekt ist natürlich jetzt eher in die Richtung Ideen und Anforderungen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auch immer gelernt, dass wir, selbst wenn wir uns noch so stark vornehmen, uns einfach auf die Entwicklung zu konzentrieren und einfach nur Code zu schreiben, der Kunde kommt immer und es gibt immer neue Ideen, was alles noch ins Produkt reinkommen könnte. Und deswegen wird auch die, auch während wir in der Entwicklung sind und während wir Code schreiben, wird es neue Anforderungen geben. Und die Frage ist einfach, wie können wir uns so organisieren als Team oder als Firma, dass wir damit leben können und dass wir gut damit umgehen können, auch während der Entwicklungsphase, oder es gibt ja keine Phasen als solches, aber auch während der Entwicklungszeit, mit neuen Anforderungen konfrontiert zu werden. Wie wollen wir damit umgehen? Ja. Wie ist da das strukturierte Vorgehen, wenn der Kunde plötzlich kommt und sagt, hey, ich habe hier was noch wichtiger ist als alles bisher?
Das kann natürlich jederzeit passieren. Und deswegen nimmt man eigentlich immer Abstand von irgendwelchen festen Meilensteinen, die ich Monate voraus plane mit bestimmten Phasen, sondern ich versuche, zyklisch vorzugehen und immer wieder neue Ideen und Anforderungen, vielleicht auch Änderungswünsche, mit in meine Listen aufzunehmen, die eigentlich wöchentlich vielleicht die Priorisierung ändere oder überprüfe, ob die Priorisierung noch passt. Und anhand dieser vielleicht neuen Priorisierung dann einfach neue Pakete in die Entwicklung gebe, die dann umgesetzt werden, weil es vielleicht ein dringender Bugfix ist oder ein dringender Kundenwunsch, der möglichst schnell umgesetzt werden sollte. Also das Zauberwort ist da, ich muss da flexibel sein und darf mich nicht in einen langen Zeitrahmen oder in ein langes Entwicklungsvorgehen reinpressen, wo ich über Monate hinweg schon plane, was ich in 3 Monaten im Detail releasen will, weil das hat uns die Vergangenheit gelehrt, das funktioniert nicht so gut und es funktioniert vor allem nicht, wenn ich schnell reagieren muss.
Ja. Wobei, also allem als solches würde jetzt nicht vorschreiben, dass man agil sein muss.
Nein.
Allem ist erstmal nur quasi die Idee, all diese unterschiedlichen Aspekte zu strukturieren und professionalisieren.
Genau, und vor allem zu integrieren. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Ideen haben, wir haben das Produkt erzeugt, zumindest zu einem Teil, wir haben Qualität gesichert, dann fehlt uns ja eigentlich noch ein ganz wesentlicher Aspekt.
Raus damit zum Kunden.
Raus damit zum Kunden, ja. Wir müssen irgendwie das Release organisieren. Und ich habe gerade gesagt, wir wollen versuchen, möglichst häufig kleine Änderungen zu releasen und wir wollen das möglichst automatisiert machen, weil wir es schnell brauchen. Und durch diese Automatisierung sagen wir von vornherein einem System, wenn ich ein neues Paket habe, das an den Kunden soll, bitte schickt es an die Plattform, an die Plattform, an die Plattform, weil ich da vielleicht unterschiedliche Tester drauf habe oder vielleicht auf einer Plattform nur die Kunden, auf einer anderen Plattform Tester. Und das möchte ich auch automatisiert haben in der Endausbaustufe, damit ich da wieder sehr, sehr schnell reagieren kann und möglichst wenig Aufwand habe, auch neue Änderungen zu deployen. Mhm. Und was in der heutigen Zeit auch immer wichtiger wird, ist Multiplattform. Ja, ich kann mich nicht nur darauf beschränken, dass ich vielleicht eine Webseite habe oder irgendein Windows-Client, sondern ich habe verschiedene Clients, ich habe vielleicht mobile Endgeräte, auf die muss ich auch irgendwie die neue Version bekommen und auch darum muss ich mich kümmern. Das ist so ein Schlagwort, ist vielleicht DevOps mittlerweile geworden. Wie kann die Entwicklung und das Operations-Team, also die Leute, die sich darum kümmern, dass das Ganze läuft, mein Produkt, wie können die möglichst effizient zusammenarbeiten, um genau solche Reibungspunkte, neue Versionen irgendwo hin zu deployen? Wie kann ich das verringern oder vielleicht sogar ganz beseitigen?
Okay, dann wären wir am Release.
Dann wären wir am Release, genau. Dann fehlt immer noch ein entscheidender Aspekt
im ALM. Der Aspekt, der vielleicht am meisten Schmerzen verursacht, der Kunde.
Ja, der Kunde, vielleicht der Kunde, ich nenne es einfach mal Feedback. Erst nochmal losgelöst vom Kunden kann Feedback auf unterschiedlichste Art und Weise eingeholt werden ins Team. Einerseits durch internes Feedback, können ganz profan entweder Code-Reviews sein, das können auch interne Tests sein, die wir schon mal vorab machen, bevor das überhaupt irgendein Kunde sieht. Dann können wir Feedback durch Stakeholder kriegen, das muss nicht nur, kann nicht nur der Endkunde sein, das kann auch irgendwie vielleicht mein Product Owner, wer auch immer über dieses Produkt mal schaut, kann uns Feedback geben. Und wenn der Kunde dann selbst das Produkt hat, dann ist dieses Produkt nicht mehr, ich sage mal, in unserer Hoheit, dann liegt es auf irgendwelchen Rechnern. Und dann ist es auch relativ schwierig, gerade aus diesem Cross-Plattform-Gedanken rauszufinden, wie läuft denn eigentlich mein Produkt tatsächlich im Betrieb, also wie verhält es sich? Und da ist ein wesentlicher Punkt, wie kann ich über Telemetriedaten Auswertungen generieren, aus diesen Auswertungen lernen, was muss ich an meinem Produkt noch verbessern, damit es noch besser für den Kunden funktioniert, vielleicht noch weniger Fehler hat. Und das, ja, das ist dann die Telemetrie, die da noch mit reinspielt.
Telemetrie an der Stelle vielleicht ganz kurz, falls das nicht jedem ein Begriff ist, weil ich glaube, dass man vielleicht nicht als, nicht jeder Entwickler ist mit Telemetrie schon irgendwie konfrontiert worden. Also bei Telemetriedaten geht es darum, dass die Applikation selbst Daten darüber sammelt, wie die Applikation selbst benutzt wird. Und diese Daten werden zur Auswertung irgendwo hingeschickt, wo sich dann im Idealfall der Entwickler oder jemand aus dem Entwicklungsteam anschaut.
Wichtig, aber nicht die eigentlichen Nutzerdaten, sondern nur die Daten der Anwendungen, die dann irgendwie der Callstack oder irgendwo eine Exception wurde geworfen oder auf welchen Klickpfad hat mein Anwender irgendwie reagiert oder hat er verfolgt. Das sind keine Benutzerdaten, die wir da sammeln wollen.
Also Beispiel, ich schreibe ein E-Mail-Programm, bin der Herausgeber eines E-Mail-Programms und ich möchte natürlich wissen, wie verwenden die Leute mein E-Mail-Programm? Klicken die oben links, um eine neue E-Mail aufzusetzen oder nutzen sie den Shortcut STRG N beispielsweise, um eine E-Mail aufzusetzen? Was in der E-Mail drinsteht, ist mir eigentlich völlig egal. Und das hat mich auch nicht zu interessieren. Das ist ja eine Datenschutzfrage auch. Mich interessiert einfach nur, was sind die Buttons, die am häufigsten gedrückt werden und welche Buttons sorgen vielleicht dafür, dass meine Anwendung abstürzt.
Und welche Funktionen muss ich gegebenenfalls noch verbessern oder welche sind vielleicht sogar unnütz und ich brauche in Zukunft gar kein Investment reinstecken.
Absolut. Also kann ja sein, dass man ständig in irgendein Submenü investiert, was sowieso niemand aufmacht. Vielleicht, weil es niemand findet, aber weil es zumindest nicht verwendet wird.
Genau.
Von daher ist dieser Feedback-Aspekt natürlich absolut sinnvoll, um eigentlich letzten Endes wieder einzuzahlen auf die Anforderungen für die nächste Version.
Um wieder einzuzahlen auf die letzten Versionen. Und was wir hier auch vorhin schon angemerkt haben, das ist nichts, was irgendwie sequenziell in irgendeiner Reihenfolge abgearbeitet werden muss, sondern es hängt irgendwie alles zusammen. Es sind zwar einige Aspekte, kann ich vielleicht erst aufbauen oder entwickeln sich mit der Zeit, wenn ich in anderen Aspekten schon sicherer bin. Also so solche Sachen wie automatisches Release-Management. Das werde ich wahrscheinlich erst richtig gut können, wenn ich schon ein automatisches Bildsystem habe. Mhm. Ja, oder ein automatisches Testen, UI-Tests, werde ich auch vielleicht erst schaffen, wenn ich ein gutes Bildsystem habe.
Vor allem brauchst du erstmal eine UI, hat man ja vielleicht auch nicht von...
Ja, genau. Also das sind so ein paar Aspekte, die voneinander abhängen, aber letztendlich hängt alles immer irgendwie mit zusammen. Und du hast gerade schon gesagt, eins mit der Hauptaspekte ist, dass das Feedback, das ich von außen bekomme, das ich von innen bekomme, das ich vielleicht von meiner Anwendung bekomme, immer wieder Einfluss hat auf die aktuellen Ideen, auf meine Liste mit den aktuellen Ideen und Anforderungen, vielleicht auch wieder eine Umpriorisierung stattfindet, dass das, was ich als nächstes baue, auch am meisten Wert für das Produkt und für meinen Kunden wieder erzeugt.
Was ich interessant finde, ist, dass man ein paar von diesen Teilaspekten ja auch ganz gut mappen kann auf die Art und Weise, wie beispielsweise Visual Studio entwickelt wird oder Visual Studio Exakt. Online.
Ja.
Also gerade was die Sache mit dem Feedback angeht, man kann Feedback geben über uservoice.visualstudio.com. Das heißt, jeder kann da sagen, hey, bei mir funktioniert das und das nicht gescheit oder ich wünsche mir dieses Feature, kann man da reinschreiben. Und dann wird auch darauf reagiert im Sinne von, jemand aus der Produktgruppe liest sich das durch und priorisiert es dann vielleicht entsprechend hoch oder sagt, hey, klar, denk mal drüber nach, wir bauen das mit ein. Also das ist ein Aspekt, den man hier sieht, der tatsächlich bei der Entwicklung von Visual Studio Online schon greift. Genauso
Visual Studio Team Services.
Oh, richtig, Visual Studio Team Services. Genauso die Sache mit der Entwicklung, dieses scheibchenweise Entwickeln, was wir vorhin angesprochen haben, dieses wirklich featurebezogene, nach und nach neue Features liefern, nicht mehr ein großes Release irgendwann, sondern häufige Releases in kürzeren Zeitabständen ist auch was bei Visual Studio Online, aka Visual Studio Team Services zu sehen ist, weil es da sehr häufig einfach Feature-Updates gibt.
Genau. Das ist dann anders gar nicht mehr realisierbar.
So schaut's aus. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, dass viel von dem, was du jetzt gesagt hast, eigentlich was ist, wo man mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rein draufkommen müsste.
Ich denke, vieles davon wird auch schon gemacht von den Unternehmen, aber der große Zusammenhang ist nicht immer so klar und es ist auch nicht die Transparenz geschaffen, um den großen Zusammenhang zu sehen. Und wenn mir die Transparenz fehlt, weiß ich nie genau, wo stehe ich eigentlich mit meiner Entwicklung, weiß ich nie genau, habe ich das erreicht, was ich eigentlich ursprünglich erreichen wollte. Deswegen, die Kombination von all diesen Aspekten ist wirklich sehr, sehr viel wert.
Ich glaube, dieses Stichwort Transparenz ist ganz wichtig bei der Definition von ALM, wo du es ansprichst. Sollten wir irgendwie mit aufnehmen. Vielleicht müssen wir uns mal in einen Zeile formulieren, wie was ALM ist. Bis dahin, denke ich, fahren wir ganz gut mit der Definition von dir vorhin. wo es darum geht, zu sagen, ALM ist quasi die Professionalisierung von diesen ganzen Abläufen in Verbindung mit mehr Transparenz über eigentlich all diese fünf Aspekte, die du jetzt genannt hast.
Würde ich so sehen, ja.
Gut, das soll uns dann mal reichen an der Stelle. Danke dir, Carsten. Gerne. Das war's zum Thema, was ist eigentlich ALM? Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Tech Talk.
Ciao. Ciao.